Der Name des heutigen Sonntags ist Ex Audi. Dem ist ein Psalmwort zugeordnet: Herr, höre meine Stimme. Es geht darum, dass wir unsere Stimme erheben zu Gott. Eine weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen, die Gemeinden sicher nicht überall, aber an vielen Orten dieser Welt bewegt in diesen Tagen, wo gebetet wird, dass Christen zueinander finden, dass Christen einander näher kommen. Ich glaube, da fallen uns viele Anliegen dazu ein, zu diesem Thema, innerhalb unserer eigenen Gemeinde, innerhalb unserer Stadt, auch weltweit, ist sicherlich eine Perspektive, da fällt es schon schwerer, überhaupt so zu denken, was das da bedeuten könnte. Ich erinnere mich noch relativ gut an eine Begebenheit, als ich noch ganz frisch, ganz neu im Glauben war. Und da sagte, damals habe ich das so gesehen, einer der älteren Brüder da in der Gemeinde, der sagte so einen Satz, da ging es um das Beten. Was wissen wir denn schon, wie wir beten sollen? Was wissen wir denn eigentlich? Und er gebrauchte dann ein relativ krasses Beispiel, wie ich das damals empfunden habe. Und ich habe ihn auch so überhaupt gar nicht verstanden in dem Moment. Weiß ich denn, ob Gott diesen Menschen gesund machen will oder nicht? Was weiß ich denn schon, wie ich bete? Ich möchte einen Text dieser Predigt zugrunde legen aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, ab Vers 26. Da denkt Paulus ähnliche Gedanken. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wissen wir denn überhaupt, was wir beten sollen? Das ist so eine Frage, die Paulus hier auf seine ihm eigene Art auch formuliert. Wir wissen's nicht. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Ich glaube, wir haben viele Anliegen, wir haben viele Wünsche, wir haben viele Ideen, womit wir Gott in den Ohren liegen könnten, die wir uns auch ganz doll und ganz arg wünschen, wo vielleicht nichts drüber geht und wir uns Erfüllung wünschen. Aber ist es nicht so, dass wir uns auf der anderen Seite auch ganz, ganz oft darunter oder darüber wundern, dass so viele von unseren Gebeten nicht erhört worden sind? Oder dass da keine Antwort kam oder nicht so kam, wie wir uns das vorgestellt haben. Paulus sagt das hier ganz krass. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Vielleicht kann man es ein bisschen abmildern. Wir wissen es oft nicht. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Seit der Staat Israel gegründet wurde, 1948, da grassieren so ein paar Anekdoten im Land. Und ich möchte euch die nicht vorenthalten. Vielleicht helfen sie uns ein bisschen an das Thema noch ranzukommen. Die erste, die betrifft diesen unerforschlichen Ratschluss Gottes, der ja so andeutungsweise hier im Text auch vorkam. Sie handelt von einem Einwanderer, der voller Hoffnung durch seine neue Heimat reist und sich dann schließlich fragt, warum hat Gott ausgerechnet Palästina ausgewählt? Im Norden Sumpf, im Süden Wüste, hätte er kein besseres Land für uns finden können? Oder die zweite, handelt von dem manchmal sehr rätselhaften Erwählungshandeln Gottes. Sie erzählt von einem Mann, von einem Vater, dessen zwei Söhne an einer der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen mit den arabischen Nachbarn beteiligt waren, an der Front stehen. Und am Versöhnungstag geht der Mann in die Synagoge, so wie man das so macht, um zu beten. Guter Gott, ich weiß, wir sind das auserwählte Volk. Ich bin dir auch dankbar für alles. Aber könntest du mir nicht einmal einen Gefallen tun und statt unseres ein anderes Volk auswählen? Wie gesagt, das wird in Israel erzählt. Und die dritte Anekdote schließlich, die handelt von der Erhörung des Gebets. Und auch sie erzählt von einem Einwanderer, der ja zum ersten Mal israelischen Boden betritt. Und dann murmelt er so ein wenig vor sich hin: Lieber Gott, nun haben wir vergeblich 2000 Jahre um Rückkehr ins gelobte Land gebetet. Und ausgerechnet mich muss es treffen. Halt man das einfach mal aus. Das sind solche, das ist, glaube ich, so ein typisch jüdischer Humor auch, der dahinter steckt, aber der so manche Frage aufwirft. Ausgerechnet mich muss es treffen. Wie oft hat man schon gebetet um die ein oder andere Sache? Und dann passiert es vielleicht ganz anders. Dann geschehen Dinge, die völlig unerwartet sind. Ausgerechnet mich muss es treffen. Wir Menschen sehnen uns nach Hilfe. Ich glaube, da muss man kein Christ dazu sein, dass man oft seine Gedanken so in die Weite gehen lässt. Und da ist so eine Sehnsucht nach Hilfe, nach Schutz, nach allem Möglichen. Und vielleicht ist das so ein Stück die Vorstufe zu dem, was wir dann Gebet nennen und was wir dann konkret an Gott richten. Es hat sicherlich eine ganz andere Qualität. Aber so diese Sehnsucht steckt doch in jedem Menschen drin. Und unser Beten, wenn wir ehrlich sind, also mir geht das ganz oft so, dass ich das nicht nur weiß, sondern auch wirklich empfinde, unser Beten oder mein Beten, das ist dann doch irgendwie so ein Stammeln, so eine Sehnsucht nach Dingen, von denen man selbst dann gar nicht so genau weiß, ja, tut mir das dann im Endeffekt gut oder nicht? Mag Gott das so oder nicht? Wir sehnen uns oder wir beten für Wohlergehen, für Gesundheit, für Einheit, Klammer auf, und meinen oft Einförmigkeit, Klammer zu, und wissen eigentlich gar nicht, um das, was wir da so bitten, ist das im Endeffekt wirklich gut für uns oder ist es hinderlich? Wie gesagt, dieser Bruder, der das damals so sagte, hat mich sehr schockiert, als er das ausgedrückt hat. Er dachte, wir wissen doch gar nicht, was wir beten sollen, wie wir beten können. Und ich glaube, man soll sich von so einer Aussage jetzt nicht frustrieren lassen, aber wir sollen es vielleicht bewusst wahrnehmen, dass es oft so ist, dass wir es nicht so konkret wissen, was denn nun wirklich Gott entspricht. Wir rufen nach gutem Leben, wir rufen nach Segen, den Gott uns doch schicken soll, und meinen damit unausgesprochen, dass ja alles problemlos zu gehen habe. Das ist so unsere Definition vielleicht von Segen, obwohl das in der Realität vielleicht ganz, ganz anders aussehen kann, nach Gottes Vorstellungen. Was wissen wir eigentlich von unserem Weg, wenn wir beten? Wie der große Plan unseres Schöpfers im Himmel aussieht? Wahrscheinlich viel zu wenig. Und dann stoßen wir sicherlich alle irgendwann so auf die Frage, was mit unseren Gebeten ist. Ob Gott denn unsere Gebete, unser Seufzen, unser Klagen, was vielleicht manchmal mit dazugehört, hört und annimmt. Und wir suchen irgendwie ja nach einer Sicherheit. Das muss doch jetzt ganz konkret, ganz fest, ganz greifbar sein. Biblische Beispiele, denke ich, haben wir unendlich viele, wie Gott Wunderbares, wie Gott Großes getan hat mit Menschen. Und es ist ja nur zu leicht und zu einfach, das gleich so eins zu eins gleichzusetzen mit uns und zu erwarten, Gott hat jetzt hundertprozentig auch so zu handeln. Paulus weist uns hier darauf hin, wir wissen oft genug nicht, wie wir beten sollen, was genau dem entspricht, was Gott denkt. Und ich glaube, wenn man so in dieses Kapitel reinschaut, dann merken wir, dass hier ja Gott geschildert wird als einer, der ja im Vergleich zu uns eine unendliche Freiheit vielleicht auch hat. Und dass es eine Freiheit ausmacht, es geht ja in diesem achten Kapitel um das Leben im Heiligen Geist, dass es eine Freiheit ausmacht, in Gottes Gegenwart mit seinem Geist zu leben. Paulus redet im Zusammenhang vorneweg von der Rechtfertigung aus Glauben, dass wir Erlöste sind, dass wir in Gottes Hand sind, von Freiheit, vom Gesetz, dass wir nur noch Christus verantwortlich sind und zu ihm gehören, dass er uns befreit hat. Von unserem Konflikt, in dem wir stehen, dass wir auf der einen Seite das Gute tun wollen und das dann doch irgendwie nicht hinkriegen und oft genug das andere tun, das Schlechte, das, was Gott nicht gutheißen kann. Und in diesem Zusammenhang redet Paulus von der Freiheit des Geistes und von diesem Gebet, von dem wir oft genug nicht wissen, wie wir es gestalten sollen. Ein Abt eines Klosters hat das mal so formuliert. Ich gebe das einfach mal als Zitat wieder. Nach 14 Jahren Klosterleben, da schreibt er dann, kann ich Ihnen von nicht sehr viel anderen Erfahrungen berichten als von solchen, die Sie alle haben, nämlich von den Erfahrungen meiner Zerbrechlichkeit und Schwäche. Vielleicht hat mir das Kloster geholfen, damit ein wenig bewusster umzugehen. Ich habe im Grunde nicht sehr viel mehr erreicht, als zu verstehen, dass mein Zustand, dass mein Werden irgendetwas mit dem Schicksal Jesu Christi zu tun haben muss. Diese Ahnung allerdings ist mir mehr wert als alle Arten von Erfahrung, bei denen ich mir nie sicher sein könnte, ob sie nicht das Produkt meiner eigenen Sehnsüchte oder Ängste sind. Vielleicht ein bisschen komplizierter Ausspruch, den dieser Mann hier gemacht hat. Im Endeffekt bleibt stehen, dass auch er in dieser Zeit, ja, der intensiven Begegnung mit Gott, die er sich gewünscht hat, die er sicher in diesen 14 Jahren Klosterleben gestaltet hat, an dem Punkt ist, dass er seine eigene Schwäche, Zerbrechlichkeit erkennt und dass seine Sehnsüchte immer noch genauso da sind und dass er die Antworten in der Tiefe letztlich nicht bekommen hat. Und vielleicht ist das der Weg, den Gott uns führt. Ich muss gestehen, als ich damals ganz frisch im Glauben war und dieser Bruder das so sagte, das ist schon lange her, so genau weiß ich das nicht mehr, aber ich kann mir das gut vorstellen, es hat mich damals schockiert, dass ich das für Unglauben hielt, dass ich mich darüber erhoben habe und mir vorgestellt habe, ja, du glaubst einfach nicht richtig. Und vielleicht ist das einfach ein Weg, in dem wir im Laufe der Zeit geführt werden, dass wir bei allem Vertrauen, was wir in Gott haben dürfen und haben sollen, auf jeden Fall, aber dass wir immer mehr erkennen, dass wir eben Gott nicht so in unserer Tasche haben und vorpacken können, wenn wir ihn brauchen, und dass er uns unsere Gebete erhört, wenn wir es gerade brauchen. So ist Gott eben gerade nicht. Paulus schreibt hier in diesem Zusammenhang dieser Verse eine ganz, ganz wichtige Aussage, wie ich finde. Wir sollen seinem Bild, dem Bild Christi, gleichgestaltet werden. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was wir leicht übersehen, wenn wir vom Beten reden. Das Beten und unser Leben hat etwas damit zu tun, dass sich in uns, dass sich in mir etwas verändert. Es geht nicht darum, dass meine Wünsche erfüllt werden. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott. Es geht darum, dass ich in dem Gebet Gott begegne, etwas lerne, geprägt werde und verändert werde. Und da gehören viele, viele Erfahrungen dazu. Und es sind vielleicht oft die schweren Erfahrungen unseres Lebens oder die schwereren, die uns eindeutiger prägen und die uns in unserem Glauben mehr wachsen lassen als einfach die Erfahrung, Gott ist da, Gott erfüllt unsere Wünsche. Bei all den Fragen, die Paulus hier stellt, denke ich, ist er sehr zuversichtlich. Er macht uns Mut zu beten. Denn wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann schreibt er, da ist ja immer noch dieser Heilige Geist, der uns vertritt vor Gott mit unaussprechlichem Seufzen. Der das, was wir da sagen und was wir vielleicht auch falsch sagen, übersetzt und überträgt und aus unseren Gebeten, die vielleicht gut gemeint und trotzdem in die falsche Richtung gehen, noch etwas Gutes macht, sodass wir dann doch in das Bild Christi verwandelt werden können durch unser Beten. Ich glaube, Paulus hat hier eine sehr positive Sicht des Betens. Und wenn wir in das Leben Jesu reingucken, dann entdecken wir das ja sowieso, wie positiv er war. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist die Grundhaltung von Jesus gewesen beim Gebet, die dem Vater alles zutraut. Und trotzdem auch bei Jesus müssen wir sagen, er hat diese Haltung bewahrt. Bis ans Kreuz, bis zum Karfreitag hin. Aber seine Erwartungen und Gottes Wegführungen waren auch unterschiedlich offensichtlich. Auch an diesem Weg ans Kreuz musste er sich erst gewöhnen, musste er erst akzeptieren lernen. Beim Beten geraten wir an unsere Grenzen. Sicher können wir da manchmal einen Blick tun in einen Bereich, der uns nicht offen steht, wo man neue Ideen bekommt, neue Gedanken, eine neue Sicht von Dingen, aber wir stoßen an Grenzen und wir merken, der Einzige, der diese Grenzen wirklich überwinden kann, das ist Gott in seiner Freiheit, in seiner Macht, die er einfach in seinem Wesen in sich trägt. Ich glaube, wenn wir beten, dann merken wir im Endeffekt, dass Gott es gut meint mit uns. Dass sein Plan mit unserem Leben etwas Heilbringendes ist. Dass es uns hilft. Dann merken wir, dass auch die schwierigen Augenblicke in unserem Leben nicht ohne Sinn sind, sondern dass sie dazu dienen, aus Einzelteilen ein wunderbares Bild zu machen, so dass wir Christus ähnlicher werden, uns in das Bild des Sohnes umzuwandeln. So schreibt Paulus das. Wissen wir, was wir beten sollen? Wie wir beten sollen? Ich glaube, es ist unsere Erfahrung, und da sind wir mit vielen, vielen Christen durch die ganze Kirchengeschichte verbunden und vereint, denen das genauso ging. Da kann man so große Namen nennen wie die von Martin Luther, wo man einfach merkt, dass unsere eigenen Vorstellungen manchmal wie Seifenblasen zerplatzen, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten und mit unserem Gebet zu ihm kommen. Dass manchmal die Wege sich umkehren, die man sich ganz anders vorgestellt hat. Aber wir werden im Gebet Gott finden. Und auch das beschreibt Paulus hier in diesem Text. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Dieser Geist, der Heilige Geist Gottes, der in unserem Leben wohnt, der uns nahe ist, der in uns wohnt. Dieser Geist Gottes, der in uns das Zeugnis gibt, dass wir seine Kinder sind. Dieser Geist vertritt uns. Und dieser Geist, der lässt uns sagen, auch wenn wir an Grenzen kommen, vielleicht auch an Grenzen des Erträglichen, dann ist es dieser Geist, in dem wir sagen können, aber lieber Vater. Ich glaube, das ist die Blickrichtung, die Jesus hatte, alle Zeiten seines Lebens. Ob das wunderbare Tage waren, wo ihm die Volksmassen nachgejubelt haben, oder ob es der Weg ans Kreuz war. Bittet, so wird euch gegeben. Wir dürfen wirklich Abba, lieber Vater, sagen. Vater, unser im Himmel. Das ist eine ganz besondere Anrede, die wir Gott entgegenbringen können. Und unter diesen Gesichtspunkten, die Paulus hier nennt und dass er das so sagt, wir wissen ja oft gar nicht, wie wir beten können. Vielleicht wird uns auch da ein Gebet wie das Vaterunser noch einmal bewusster und klarer. Da sind so wenige Anliegen vielleicht drin, die uns so als Menschen in unserer Existenz so direkt betreffen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist so die Ausrichtung im Beten, die Jesus hatte. Eine Ausrichtung, die sehr auf Gott fixiert ist und relativ wenig auf uns als Menschen. Wo es um uns Menschen geht, da sind so die ganz existenziellen Bedürfnisse abgedeckt. Das tägliche Brot, die Vergebung unserer Schuld. Und das andere, was Jesus seine Jünger lehrte im Beten, das bezog sich auf Gott, auf die ganz große Perspektive. Und vielleicht müssen wir an der Stelle umdenken und umlernen in unserem Beten, dass es gar nicht so sehr um die vielen großen und kleinen Dinge unseres Alltags geht, sondern dass wir Gott in seiner Herrlichkeit im Blick haben, dass das unser Leben prägt und dass das auch unser Anliegen ist, seine Heiligkeit, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht. Und das kann dann im Alltag sehr, sehr unterschiedliche Formen annehmen. Aber wenn wir so beten, können wir eigentlich nichts verkehrt machen. Dann kann man sich sicher sein, dass Gott dahinter steht, dass es sein tiefstes Anliegen ist, dass dieses Gebet erhört wird. Bei meinen Wünschen bin ich da oft nicht so sicher. Wir dürfen beten. Wir sollen sogar beten. Gott fordert uns dazu auf. Wir dürfen das in einem ganz großen Vertrauen tun, in der Verheißung, dass Gott unser Gebet hört, dass dem gegeben wird, der bittet. Aber wir wollen Gott, seine Herrlichkeit, sein Reich in den Blick nehmen, wenn wir beten. Amen.